Aber ich kann mich erinnern, wie jung war, habe ich auch noch viel Energie gehabt. Ich glaube, es geht viel mehr darum, ob man denen einen anderen Rahmen bieten kann, dass sie ihre Kräfte länger haben können und dass sie nicht so viel brauchen zum Schwimmen und Kämpfen. Genau, also dass man Wege ebnet, dass nicht die junge Energie irgendwann verpufft und man irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Weil als Junge habe ich auch Kinder. Ich meine, ich habe voll viele Sachen gemacht. Aber in Wahrheit ist eine völlige Überforderung die ganze Zeit. Und es geht nicht darum, dass man sagt, man ist super Power, sondern dass man eigentlich sagt, hey, irgendwas stimmt da nicht ganz. Wieso muss ich immer beweisen, dass ich eine super Power-Frau bin, die alles kann?
So als Musikerin, dass so was daneben geht, das ist wahrscheinlich eh ständig der Fall, oder? Dass irgendwas nicht hinhaut.
Wie meinst du das? Nicht, dass beim Aufnehmen meinst du?
Beim Aufnehmen, oder beim Live-Konzerten, wenn du herumtourst, wenn du Konzerte spielst, da ist ja wahrscheinlich ständig irgendwas, das nicht so läuft.
Nein,
wie man sich vorstellt.
Eigentlich nicht. Also entweder habe ich zu wenig Live-Auftritte, was ganz sicher der Fall ist. Und die ich habe, da nehme ich ja nicht selber auf, da kümmert sich wer anderer drum. Die ich gehabt habe, waren ja meistens in anderen Bands, mit eigenen Bands habe ich sehr wenig. Und da war
das ist das Problem.
Dass ich es gar nicht beurteilen kann.
Zu wenig Konzerte.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also wenn ein Problem, dann ist das eins davon. Ganz sicher.
Weil sonst würden mehr Sachen passieren
dann
wahrscheinlich.
Dann würden ständig Sachen passieren, dann könnt ihr dir die guten Geschichten
erzählen. Nein, ich meine so Kleinigkeiten, dass halt irgendwas ausfällt oder dass das Kabel hin ist.
Ja, ich weiß schon, aber ich glaube, es ist wirklich ein fehlender Erfahrungsschatz diesbezüglich. Okay. Ich habe mir jetzt am Wochenende Naked Lunch angeschaut, ebenso im Kino.
Ah, wirklich?
Und der hat irgendwann, der Oliver Welter hat sein Kabel nicht mehr gefunden. Der hat die eine Gitarre ausgesteckt und den wollte er die andere anstecken und dann hat er das Kabel tatsächlich einfach nicht mehr gefunden. Das habe ich sehr lustig gefunden.
Und das war während dem Konzert?
Ja, sind alle gut damit umgegangen, das Publikum und die Band. Aber das war witzig.
Aber ich finde das ja total sympathisch. Wenn das
auf der Bühne hat er gesagt, das gibt's ja gar nicht. Wie kann man ein Kabel?
Hat er dann ganz gefunden?
Er hat es wieder gefunden, sonst hätte er nicht weiterspielen können. Ja, dann wäre er ja unverstärkt gewesen.
Ja, aber ich finde ja, ich meine, das ist
mega
doch
sympathisch sogar.
Ich finde, das ist ja irgendwie schön, oder? Wenn das heutzutage in einer Welt, wo eh so viel irgendwie Computer-KI generiert ist, merkt man da halt, okay, da wird halt wirklich einfach live gespielt.
Auf jeden Fall voll. Ja.
Und das ist irgendwie so ein schönes Zeichen, wenn dann halt.
Ja,
dann gibt es halt einmal eine kurze Pause.
Das stimmt, voll.
Ich glaube, deswegen ist das für das Publikum auch überhaupt nicht schlimm wahrscheinlich. Dass dann
ich glaube sogar das Gegenteil. Ich finde, das sind dann oft ganz besondere Momente, wenn wer eine Fehlerkultur hat auf der Bühne.
Ja, und halt auch dann irgendwie.
Oder
auch
nicht.
Oder wenn auch nicht, ja.
Hat. Also einfach der Umgang damit, wie wer tut, wenn es nicht so läuft, wie es geplant war, das finde ich immer spannend. In Therapien genauso wie auf der Bühne.
Ja, du bist ja Musiktherapeutin.
Ja, genau.
Und das war das erste Konzert jetzt von Naked Lunch, oder das, glaube ich, gespielt haben, kann das sein?
Stimmt, das war, glaube ich, das erste, ja. Damit habe ich mich ja vorher überhaupt nicht beschäftigt, das habe ich ja erst gehört, wie es dann umgestanden sind. Das ist es, ja,
super, also in dieser
oder?
Neuen
da war
Formation
ja super
quasi.
Ganz einer neuen Entwicklung dabei.
Und das ist deine Heimat oder Salzkammergut quasi, Ebensee, deine Region.
Ja, Ebensee ist meine soziale Komponente in der Entwicklung meiner moralischen Werte.
Okay.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe natürlich auch ein Elternhaus, ist da viel andere Umstände. Aber Ebensee war
Ebensee,
wichtig.
Oder?
Nein, ich bin eigentlich aus Gulsern.
Ja.
Und Ebensee war so diese in meiner Jugendzeit, diese wichtige, weiß ich nicht, ohne Ebensee, glaube ich, war es nur viel fader gewesen.
Mhm.
Es war echt Identifikationskulturmöglichkeit.
Was war da so los?
Da waren ganz viele Konzerte, wo man sich deklariert hat, ob man auf so ein Konzert geht oder nicht eigentlich. Dass das auch eine Form von politischer nach Außenkehrung von Sachen war eigentlich. Ja. Ich muss da nur sagen, ich bin gerade so in der Prämeno-Pausenphase.
Ja.
Und da habe ich manchmal so einen Brain Fog. Also das Wort habe ich jetzt schon öfter gehört, nämlich ich habe es vorher auch nicht gekannt. Und das, dann fallen mir manchmal Wörter nicht ein. Und ich hab dann gegoogelt, weil ich natürlich auch Angst gehabt habe, ob ich so vor dem End sein könnte. Das bin ich nicht mehr so jung. Und die Angst habe ich gerade nicht mehr.
Okay.
Also falls das manchmal so ist, dass ich dann, ich kann das sehr, sehr charmant umgehen, merke ich, dass man dann, ich kann es anders beschreiben, aber mir fallen dann manchmal konkrete Wörter, die das auf den Punkt bringen würden in
seit wann merkst paar Sekunden. Du das?
Schon seit ein, zwei Jahren oder so, immer wieder mal. Genau. Ja.
Und du hast irgendwie einen Weg damit gefunden, umzugehen anscheinend, oder?
Ja, es stresst mich vor allem nicht mehr.
Ja.
Beides, genau.
Ja.
Genau.
Aber
ich sag's da, weil manchmal könnte es passieren, dass ich dann die Frage, ob du mir vielleicht helfen kannst, weil ich dann schon das Wort finden will. Das ist dann ganz ein normales Wort.
Ja. Hm? Ich hoffe, ich finde es dann.
Ja. Das hoffe ich auch. Das war gut für den Flow.
Aber du hast jetzt einen Weg gefunden, damit umzugehen.
Cool, jetzt mache ich dir den Druck, ich gebe einfach ab. Ja, habe ich gefunden. Ich finde nämlich, dass die Gesellschaft mich nicht gut vorbereitet hat drauf.
Aber jetzt wird das immer mehr Thema, oder?
Mhm. Ja.
Also es gibt Filme, es gibt irgendwie mehr Zeitungsartikel drüber,
Dokumentationen. Ja, es gibt Frauen, die sich trauen, dran zu bleiben und nicht in der Unsichtbarkeit zu verschwinden mit einem bestimmten Alter, weil das wäre ja so vorgesehen,
naja,
gesellschaftspolitisch, finde ich. Also nach eigener Erfahrung.
Naja.
Und kann man ja auch schauen, es gibt immer weniger Frauen in der Öffentlichkeit, je öfter sie werden.
Vor allem
darin
in der Kunst,
finde ich mich wieder. Mhm. Ja.
Also in Filmen, auf Bühnen.
Ja. In der Musik.
In der Musik.
Mhm.
Dass immer wieder zu wenige Auftritte.
Mhm.
Aber hast du das Gefühl, dass sich da was schon getan hat in den letzten Jahren? Also dass das auch irgendwie besser geworden ist?
Also um ganz ehrlich zu sein, nein, aber ich glaube, es gibt da eine Generation nach mir, die sich das nicht mehr so gefallen lässt und deswegen eigentlich doch ja, weil die können das auch nur deswegen anders angehen, weil es davor auch schon wen gegeben hat müssen, der dafür kämpft.
Mhm.
Und es hat ja auch immer vorher Leute gegeben, oder Frauen oder Flinters oder so, die dafür gekämpft haben. Genau. Und sie auf das da irgendwie, das nicht verloren gehen zu lassen, die Energie von denen, sondern da irgendwie schauen, ob man da noch was davon nehmen kann, mitnehmen und dann weitermachen. Aber ich für mich kämpfe seit Jahrzehnten. Weil ich habe angefangen mit meinem Soloprojekt, da war ich 30 und eigentlich in der Zeit, wo ich angefangen habe mit meinem Soloprojekt und 30 war, das heißt, das ist jetzt 20 Jahre her, war ich mit 30 schon zu alt, in Wahrheit, glaube ich. Da war gerade, dass die Christina Stürmer gerade, die hat so ihre ersten Sachen gehabt und eigentlich hätte es super gepasst. So, dieses erste Album war ja echt, finde ich, sehr radiotauglich und ziemlich
2007 ist das rausgekommen, oder?
Glaube ja, ich. Ja, genau. Genau. Und da war ich schon überrascht, dass das nicht geht. Und das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das ist ja sicher ganz ein normaler Prozess. Dass man, also es funktioniert oder es funktioniert nicht und man hat einen Durchbruch oder man hat halt keinen und es ist nicht einfach so, man hat Vorarbeit, das weiß ich eh alles.
Naja.
Und es hat halt auch nicht geklappt. Kann man, also muss man jetzt nicht alles auf diese eine Komponente schieben, warum es nicht geklappt hat, so wie man das vorgestellt hat. Aber es hat sicher was damit zu tun gehabt. Das glaube ich schon in der Retrospektive betrachtet. Ich war alleinerziehend und ich war 30 irgendwie. Es war einfach auch schon nicht mehr ganz so sexy für die Industrie. Das glaube ich schon.
Hast du das also gemerkt mit quasi Plattenfirmen, Labels und so? Also wie da überhaupt so ein Kontakt war oder wie hat sich das geäußert?
Es hat keiner auf mich gewartet. So wie der
das Josef Hader. Das tut meistens niemand,
so,
oder?
So, ich bin jetzt da. Wir wollten schon nachfragen, wo sie sind, so bei dem Projekt. Aber wie heißt das, was ich mir zum Einschlafen gehört habe? Harder Privat, glaube ich. Harder Privat.
Ja,
da war das, die fand ich so lustig. Genau. Also es war bei mir auch nicht so, dass die irgendwie angeklopft haben, so, wo bist du? Eher so, dass wir gesagt haben, es tut uns leid, es ist qualitativ hochwertig, aber das können wir nicht vermarkten. Das habe ich gehört zum Beispiel von einer riesigen Plattenfirma. Dass es auch in der letzten Besprechung war, und sagt, das ist wirklich gut, aber braucht man nicht. Haben wir schon, können wir nicht nehmen.
War das noch davor, bis er dieses quasi mit doch Popmusik, auch mit Mundart, also richtig dann so explodiert ist auch, oder?
Da bin ich mir ja nicht immer sicher, ob das überhaupt wirklich so ist. Das sagen immer alle, aber ich bin ja auch aufgewachsen mit Wilfried.
Mhm.
Und immer ERV ist jetzt nicht Mundart, oder? Haben die auch Mundart-Sachen auch dabei?
Nicht so wirklich, nicht, oder?
Aber ich habe das Gefühl gehabt, das gibt's hat es eh schon immer gegeben. Die Glocken ist uralt.
Naja.
Das ist halt schon immer wieder dann, ich möchte so gern landen. Das sind ja jetzt alles schon uralt Klassiker. Ich glaube, das hat es immer schon gegeben.
Aber wie hast du
aber
die da
stimmt,
selber
jetzt
gesehen?
Viel mehr. Aber ich war bei der erste Haarpradler, also mit, das war aber später, 2000. Nein, das war nicht später, 2002 bis 2004, das war auch Dialekt.
Das waren große Bühnen. Und das war ja wirklich, das war ja richtig groß, oder?
Voll. Das waren große Bühnen. Voll. Und A3. Also insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob das stimmt.
Ja, das ist halt, kommt halt so in Wellen dann oft, oder? Und wenn man dann halt oft diese Welle verpasst anscheinend, dann ist
ja,
man gerade irgendwie
man
nicht am
rein,
richtigen
ob
Platz.
Ob man reinpasst,
ja.
Genau.
Aber wie hast du die das selber, du gesagt hast, du, das ist ja schon eine Herausforderung, oder alleinerziehend ein Soloalbum zu machen.
Ja.
Wie hast du die das selber gesehen? Oder war das so, nach dieser Zeit bei die aus hier Hartbradl, war das so bewusst, ich brauche das für mich, dass ich das jetzt mache? Egal, ob mir da große Plattenfirmen sagen, das passt jetzt gerade nicht rein.
Das war schon ein Drang und ein Selbstverständnis. Also das hat sie irgendwie schon, also war mir schon klar, dass ich das wirklich machen will. Und eine Frage der Zeit, wann ich mich traue oder wann ich die Kraft habe oder die Zeit, das umzusetzen. Weil Lieder geschrieben habe ich immer schon. Also ich glaube das erste mit 12 oder so. Und da ist mir das Leben so dazwischen gekommen, dass das nicht früher gegangen ist. Und ich glaube auch, oder ich weiß auch, dass ich eigentlich sehr schüchtern bin und dass ich mich auch nicht traut habe vorher, glaube ich. Ja, aber ich wollte, also es waren so zwei Seelen in meiner Brust, oder wie sagt man da, zwei?
Ja.
Das heißt anders.
Hast du es anders? Zwei Seelen in einer Brust? Klingt aber gut.
Sind schon die Seelen, oder? Sind es die Seelen? Ja, es sind die Seelen.
Okay.
Ja, gut. Wir haben Hilfe da von hinten.
Sehr gut.
Also ich glaube schon, dass viel Erziehung, wie man es zu sein hat, und dann aber auch diese Aufbruchstimmung, wie cool man sein kann und was eigentlich gar nicht anders geht, so gegeneinander gekämpft hat und sie versucht hat zu vereinen in mir.
Das heißt, du hast, weil du gemeint hast, du hast mit 12 so die ersten Lieder geschrieben und dann, das war dann eher für die quasi. Ich meine, das warst du noch sehr klein oder sehr jung.
Ja, aber ich glaube schon, dass ich die, wenn ich die in meinem Zimmer da so dann gesungen habe, dass ich mich da schon gesehen habe, wie ich das präsentiere.
Auf der
oder
Bühne.
Oder wie ich das auf der Bühne spiele.
Ja.
Also, ich hab's nicht deswegen gemacht, damit ich das auf der Bühne spielen kann, das nicht. Aber, weil ich hab's gemacht, weil es gemacht gehört hat. Es ist von selber gekommen. Es hat mir gut da. Es hat mir geholfen. Es hat Sachen verdichtet. Es hat mir beim Reflektieren auch viel geholfen, Lieder schreiben. Es war irgendwie ein heilsames Tool.
Das heißt, es ist ganz natürlich aus dir rausgekommen quasi.
Ja. Das hat ein Selbstverständnis gehabt, immer schon. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich dann gefunden habe, wie ich dann den Beruf der Musiktherapeutin irgendwo zum ersten Mal gesehen habe. dass ich eigentlich dann gewusst habe, das ist mega interessant für mich, weil das verbindet genau alles, was ich bin. Ich möchte das Soziale, war mir immer total wichtig und habe mich auch definiert, also mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden und auch dem Wunsch, da mitzuhelfen, wo ich kann, wenn es nicht gegeben ist. Mhm. Wenn ich da irgendwie Räume finde, wo ich was tun kann, dass ich das dann auch, dass ich in der Selbstwirksamkeit bin oder in meiner Handlungsfähigkeit bin oder so. Also insofern hat sich der Beruf, die Definition von diesem Beruf hat sich schon mega angeboten.
Mhm. Und dann eben auf der anderen Seite die Musik. Wie wird man Musiktherapeutin?
Das kann man studieren auf der Musikuni. Ja. Genau.
Also war das also so quasi, nachdem du Zeit gebraucht hast, wirklich als Solomusikerin auch dir quasi das einzugestehen, dass du das machen willst, also so bis 30? Das oder halt da so wirklich so aus dir rauszugehen in der Hinsicht, war dann so Musiktherapie quasi, okay, dann mache ich das auch noch quasi in einem normalen Job, unter Anführungszeichen?
Eventuell. Oder auch meinen Eltern oder meinem Umfeld ermöglicht habe, dass wir die Berechtigung kriegen, gemeinsam, dass ich das machen kann. Ja.
Das also war nicht Musik, vorgesehen, quasi
Musik
einfach
als
nur
Hobby
Musikerin
war total
zu sein.
Super, aber Musik als Beruf war keine Option, glaube ich, für meine Eltern. Glaube ich immer, ganz sicher bin ich mir nicht. Es war eine hochmusikalische Familie immer, aber es war Musik als Hobby. Ich habe erst später von meiner Mama sehr viel später gehört, dass sie eigentlich auch gerne Klavier studiert hätte. Okay. Und die hätte es voll drauf gehabt. Genau. Aber das war nicht so dann.
Aber es war nicht vorgesehen.
Es war nicht vorgesehen für sie. Und somit auch nicht für mich, weil ich wollte mit. Also ich war auch eine super Turnerin. Mhm. Und ich wollte weg von dem Kaff. Also jetzt im Nachhinein denke ich, ich liebe das dort. Ich fahre ja da, ich wohne ja auch dort.
Dort du pendelst.
Und da. Genau. Aber ich wollte mit 14 unbedingt entweder in ein Musikgymnasium oder in ein Sportgymnasium. Und beides hätte ich mir vorstellen können, dass ich Aufnahmeprüfungen schaffen kann, weil ich in beiden eigentlich ganz gut war. Und beides war für meine Eltern überhaupt keine Option, weil ich da weg gewesen war von daheim.
Mhm. Genau. Also die zwei großen Leidenschaften waren eigentlich nicht vorgesehen.
Nicht als Beruf.
Beruf zumindest.
Ja.
Sondern das macht man halt so neben dem Beruf.
Also das ist meine Vermutung. Mhm. Weil gleichzeitig wurde ich auch von Anfang an immer total unterstützt in all dem. Wirklich. Also mir wurden da immer Sachen ermöglicht. Ich kenne nicht zu denen, die sagen, wow, ich war so gerne in die Musikschule gegangen und das haben sie meine Eltern nicht leisten können. Mhm. Oder, weil das gibt's auch.
Ja.
In meiner Generation. Obwohl es bei uns ein super Musikschulwesen gibt, wo man es eher leisten kann. Oder Kinder hat. Genau.
Und die Eltern, die haben auch Musik gemacht?
Die machen, genau, beide. Bei uns daheim jetzt einmal in der Woche hat mein Papa so eine Probe gehabt, immer.
Okay.
Wo ich mich erinnern kann, dass ich als Kind zugehört habe und dass ich das sehr genossen habe, dass diese Musik, diese Atmosphäre so in unserer Wohnung schwingt. So voll schön. Das war Volksmusik.
Mhm.
Es war ganz egal, welche Musik, also es wäre vielleicht nicht egal gewesen.
Das war wirklich so ein Treffpunkt für...
Ja, einmal in der Woche, genau. Da haben die miteinander musiziert.
Schön.
Aber da war ich auch nie auf die Idee gekommen, dass ich mich hinsitze und mitspüle. Also es war schon ganz abgegrenzt, dass das was ist, was mein Papa macht.
Mhm.
Und wir hatten auch ganz viele Instrumente an der Wand und ich war auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich traue, da eins nehme und einfach spülen. Ich habe aber in meinem Zimmer ein Klavier gehabt und das habe ich ständig bespült. Und meine Mama hat Klavierunterricht gegeben in meinem Zimmer, was ich auch noch wie klar war. Also es war immer Musik.
Also sie hat eh gespielt da.
Ja, sie hat eben, darum habe ich vorher gemeint, sie hätte es auch schaffen können, die war voll gut am Klavier.
Ja. Aber sie war dann eigentlich mehr Lehrerin
sie
als...
Sie war dann Volksschullehrerin, genau.
Okay, und hat noch ein paar Klavierunterricht gegeben.
Ach so, ja. Ich habe mir gedacht, warum warst du das? Auf top vorbereitet.
Ich weiß alles.
Echt? Hilfe! Okay, dann kannst jetzt du die Fragen
beantworten. Das machen wir gemeinsam.
Ich muss nicht mehr trinken. Genau.
Was ist denn so der erste Erinnerung dann an ein Instrument oder an Musik? Kannst du dich da noch erinnern? Weil das immer so präsent war?
Nein, das hat es nie nicht gegeben.
Das war wirklich ein Aufwachsen damit, von kleinst auf.
Ja.
Was war das erste Instrument für dich, war dann das Klavier im Zimmer?
Genau. Mit 5 habe ich dann zum das ist schon lustig, wenn man sagt, mit 5 dann habe ich dann mit der Blockflöte angefangen.
Ah, okay.
Und da hat sich herauskristallisiert, dass das easy-cheesy für mich ist. Und da, glaube ich, war es leider eben dann so, dass ich gemerkt habe, ich muss gar nicht üben, weil das, was ich da brauche, das kann ich so auch. Und das weiß ich noch viel, viel später am Konservatorium, hat der Paul Urbanek mal zu mir gesagt, ich glaube, du solltest da eben überlegen, man muss dann auch die Sachen üben, damit man besser wird. Und das liegt an dir, ob du das tust oder nicht. Also das kann da niemand abnehmen. Das weiß ich noch, das hat mir voll taugt, dass er mich da drauf hingewiesen hat. Das war ein bisschen unangenehm, aber gleichzeitig eine riesen Chance. Das heißt, du weißt eh. Also immer, Potenzial ist super.
Ja. Aber das war nicht so deins, oder was höre ich da raus?
War leider nicht so meins, ne? Das hat mich nicht so gefreut.
Aber das klingt trotzdem so, als wolltest du dieses Potenzial quasi, das in dir geschlummert hat, schon auskosten und.
Ja, und habe ich ja auch. Ich habe dann in den Blasmusikkapellen gespielt und habe da, also da waren ja eigentlich auch schwierige Sachen. Also ich habe dann auf der Querflöten, später habe ich Querflöten gespielt. Und das waren Klangkörper, die waren imposant für mich. Ich erinnere mich, dass wir waren dann einmal irgendwo auf so einem Seminar, 3 Tage mit der Jugendkapelle. Und ich weiß nicht, bin ich dann dort gelegen und habe nur noch Musik gehört. Und es ist völlig explodiert alles. Und es war so ein geiles Gefühl. Und es war Blasmusik, weißt du, was ich meine? Es war wurscht. Es war einfach dieser Klangkörper und dieses gemeinsame Touren, das hat mich total geprägt. Ich habe nur für das gelebt. Das war immer am Samstag waren die Proben. Die ganze Woche waren wir irgendwie, also zum Durchstehen irgendwie. Aber der Samstag war dann, die 2 Stunden Probe waren dann die Highlight. That event. Ja.
Aber so die große Rebellion gegen das Elternhaus war da eigentlich noch nicht der Fall oder so? Oder gab es das dann, weil du früher gemeint hast, so Ebensee war schon wichtig für dich, so als Heranwachsende quasi, so als anderer Ort? Das ist dann erst später irgendwie gekommen.
Ja, aber das war auch keine Rebellion gegen mein Elternhaus Ebensee. Weil mein Elternhaus ist ein sozialistisch geprägtes Elternhaus und da habe ich mir sehr viel mitgenommen. Meine Mama sagt schon, dass ich schwierig war in der Pubertät. Ja. Aber das überrascht immer mein anderes Umfeld, dass das so gewesen zu sein scheint. Also was bei dir? Du warst schwierig?
Man kann ja rebellieren, wenn man sich grundsätzlich einer Meinung ist, muss man ja wahrscheinlich trotzdem auf eine Art rebellieren, um sich.
Also es war sicher, auch schwierig für meine Eltern, aber vermutlich meine Eltern auch in bestimmten Situationen für mich. Also bin ich angeeckt und ich musste weg, heute halt ja für ganz normal.
Ja.
Ich verstehe mich super mit meinen Eltern jetzt. Also ich bin sehr stolz, dass das meine Eltern sind, das taugt mir und ich fühle mich wohlbehütet. Aber ich habe natürlich meine Kämpfe gehabt. Auf jeden Fall. Überhaupt, ich bin auch schon immer so jung. Also ich bin ja da auch noch sehr patriarchal, in einem patriarchalen Gefüge aufgewachsen, wo man sich diese Frage aber noch nicht gestellt hat, ob das denn was denn das ist, ein patriarchales System.
Ja.
Nie Ursport draufgekommen. Auch durch die Augen meiner eigenen Tochter. Die mir dann gesagt hat, hey, du, was erzählst du da eigentlich? Mach mal, was du da sagst. Interesting.
Ja, was über Jahrhunderte gewachsen ist, Jahrtausende, gell, das lässt sich nicht so schnell ändern.
Ja.
Oder halt, wie man so sozialisiert wurde einfach. Ja. Das ist, viele Sachen sind dann so normal, dass man sie gar nicht hinterfragt.
Genau, das ist es nämlich auch bei mir lang gewesen, diese Reflexionsfähigkeit über das.
Ja.
Und das in Frage stellen von Sachen, das kann man nur, wenn man überhaupt mal hinschaut, ob denn das Norm sein sollte, was man als Norm erlebt hat. Ja.
Aber wenn ich so richtig raushöre, dann hast du auf der einen Seite irgendwie ganz gut da reingepasst mit Blasmusikkapelle und so. Und auf der anderen Seite gab es dann aber schon den Wunsch auszubrechen und dein eigenes Ding zu machen.
Ja.
Genau. Sehe ich so. Das richtig?
Ja. Unbedingt. Also ich glaube, dort bleiben Kinder so, wie es ist, und mich so einfügen in das System, wie es dort war, hätte mich sehr beschnitten.
Genau. Und das ist ja ganz wichtig dann oft, oder, mal rauszugehen, weil du sagst, okay, du lebst jetzt ja eh auch wieder dort, zum Teil zumindest,
ja.
Und dann mal rauszugehen, aber dann wieder zurückgehen zu können.
Ja.
Weil sonst hätte es vielleicht irgendwann den Punkt gegeben, dass du halt weggehst und nimmer kommst.
Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Und ich liebe beides. Also
Ich, genau.
Also jetzt beides im Sinne von Stadt, Land. So habe ich es jetzt unterschieden. Ich wirklich... Es gibt mir beide so viel.
Ja, und vielleicht auch zu merken, dass man das eine nicht komplett hinter sich lassen muss, um das andere irgendwie zu leben und umgekehrt. Also, dass halt beides funktionieren kann.
Stimmt. Und dass das ja auch Prozesse sind, die sich entwickeln. Das ist ja nicht so, dass das sind ja keine fixen Definitionen von das ist Stadt und das ist Land,
genau,
sondern dort geht ja das Leben auch weiter und entwickelt sich weiter und eine neue Generation wächst heran.
Klar.
Das bindet sich alles auch mit Internet, es wird ja sowieso alles viel transparenter.
Mhm.
Also auch wenn es Strömungen gibt, die immer wieder da dagegen steuern. Ja. Und das korrumpieren, oder wie sagt man dort?
Ja.
Also, oder halt versuchen zu.
Ja, und teilweise ja wieder versuchen, die Zeit zurückzudrehen oder so irgendwie.
Ja.
Oder halt alles war früher war es besser und so.
Genau.
Aber wie hast du es dann rausgeschafft? Mal?
Aus der Enge. Also ich erinnere mich nur wie in der 8. Glas. Das war übrigens, da wollte man auf ein Nirvana-Konzert gehen und da hat sich Kurt Cobain umgebracht. Da war ich in der 8. Wie uns ein Lehrer gefragt hat oder eine Lehrerin, ich weiß nicht mehr, wer das war, wer denn wohin gehen wird nach der Matura und wer nach Wien geht. Und ich habe aufgesagt und dann waren wir, glaube ich, zu dritt oder zu viert und ich war fassungslos, weil ich möchte nicht immer.
Es müssen alle gehen, oder?
Was ist mit den anderen? Was ist mit denen? So, da bin ich erst draufgekommen, dass das gesagt hat, dass man das vielleicht gar nicht braucht oder gar nicht will oder dass man den Traum gar nicht so hat wie ich. Genau.
Wo war
das
die Schule? Die war in Bad
Ischl.
Also
in Bad Ischl, ja. Ja, genau.
Okay.
Ja, genau. Schräg.
Das heißt, ihr wart da eher die Minderheit quasi, die so...
Ja, die große Minderheit.
Was, das heißt, das war dann so 94?
Genau.
Ja. Mhm. Genau. Das war Matura-Jahr.
Ja, genau. Und das war schon auch für meine Eltern klar, dass ich sicher dann studieren werde, dass ich vermutlich mit 18 ausziehen werde. Ja, eher war es dann nicht so geplant, dass ich mit 21 schon schwanger bin. Genau, also das habe auch ich nicht so geplant.
Ja.
Genau. Aber ich bin mit 18 nach Wien und habe dann schon gewusst, ich bereite mich auf diese Musiktherapie Aufnahmeprüfung vor und habe mich inskribiert für Psychologie. Ich glaube auch mit der Idee, dass Musiktherapie, wie du vorher gesagt hast, eben so ein gutes Eingangstor ist für die Musik, ja, weil so richtig nur Musik studiert. Obwohl, es stimmt auch nicht. Ich habe ja mit 15, hätte ich ja bei dem, wird der schnell geheißen, der ist schon gestorben, der Querflötist von den Wiener Philharmonikern, der hätte mich genommen.
Okay.
Genau. Und das habe ich dann einfach nicht weiter verfolgt. Da bin ich mit meiner Querflötenlehrerin, die hat bei dem studiert, sind wir hingefahren und haben dem vorgespielt und er hat gesagt, ja, okay, ich müsste über die Ferien
mehr üben.
Dann nimmt er mich. Wenn er verspricht, dass ich das mache, dann nimmt er mich. Hat mich einfach nicht mehr gemeldet bei dem.
Also wie üben, das üben sicher nicht. Das geht zu weit.
Ich glaube, es hat mich so bestätigt, dass die Option, das habe ich ja öfter gehabt in meinem Leben, dass die Option besteht, dass ich prinzipiell gut genug sein könnte, wann ich denn was dafür tun würde oder da irgendwie investieren würde, dass ich dann gar nicht mehr das Gefühl habe, ich brauch's. Das ist mir schon öfter untergekommen bei mir.
Aber das hast dann schon ein ordentliches Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch gehabt, oder?
Anscheinend, ja.
Zumindest unterbewusst.
Dann, ja.
Wirkt zumindest
ja.
so.
Ja, vielleicht die Bestätigung hat genügt, dass ich da gesehen werde in meiner Musikalität oder so.
Den nächsten Schritt hat es dann gar nicht gebraucht,
nein,
quasi.
So, ja. Genau.
Oder vielleicht hätte es dich in dieser Rolle dann eh nicht so wohl gefühlt.
Irgendwie
und hast
sowas
da
muss
deinen
es
eigenen
gewesen
Weg
sein.
Gesucht,
ja, genau. Ja, genau.
Was ich eher so gemeint habe mit Musiktherapie, dass man sich halt vielleicht gern, wenn man so ein Ziel hat, mal gern so eine Abzweigung nimmt, vielleicht, die halt so ein bisschen logischer klingt, so vielleicht, oder die man halt, wie du früher gesagt hast, besser verkaufen kann. Auch für sich selber irgendwie.
Ja.
Denkt, ah, okay, da hat man irgendwie sowas Handfesteres.
Ja.
Und eigentlich dann aber trotzdem das Ziel vor Augen noch immer hat. Ja.
Selbst wenn es nur nicht so bewusst ist, gell? Aber ja, auch ein bewusstes Ziel.
Ja.
Trotzdem glaube ich, dass die Musiktherapie schon wirklich mir auch gelegen ist. Und das, was war, was mich echt auch erfüllt hat und was ich mir vorstellen kann, für mich als richtig gute Arbeit, als erfüllende Beschäftigung mit meinem Leben. Und schon, aber eben nicht nur, und ich habe ja auch im Laufe der Jahre gemerkt, wie das eben dann sich mit der Musik nicht so entwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, oder wie es wollte, in dem Moment, wo ich eben dann mich für ein Solo-Projekt entschieden habe, dass ich dann Musiktherapie müde geworden bin im Laufe der Jahre, weil das so eine extrem anstrengende Arbeit ist. Und ich mich schon so erlebt, dass ich, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Also ich haue mich dann schon gescheit rein in die Therapien. Und Therapie heißt 50 Minuten volle Konzentration, volle Aufmerksamkeit, keine Pausen für mich jetzt da und in der Interaktion und dabei sein. Und da verlange ich mir auch echt was ab. Auch von Fortbildungen, und ich will dann auch besser werden, ich will mich weiterentwickeln. Genau. Und das ist mega anstrengend. Und mache ich jetzt seit 2000. Und jetzt ist 2026.
Oh, wow, ja.
Echt lang.
Ja.
Da habe ich 15 Therapien in der Woche oder so. Das ist einfach anstrengend.
Wie kann man sich da die Arbeit einer Musiktherapeutin vorstellen, wenn man da nicht wirklich einen Einblick hat?
Es gibt ganz viele verschiedene Gebiete, wo man arbeiten kann. Ich bin gelandet in der Kindertherapie und war vorher sehr, sehr lang in der Kinder- und Jugendlichen. Also jetzt bin ich ja wirklich bei den Kleinen gelandet.
Wie alt sind die da so?
Jetzt sind es 0 bis 10.
Ah, okay. Also wirklich von Baby an.
20 Jahre lang, ja. Kinder bis 14, ab 4 circa. Das war eigentlich die spannendste, das war die spannendste Altersphase für mich.
Und auch das so Gebiet, viel Tod da dann.
Ja, das, und das Gebiet hat mich auch wirklich interessiert. Das waren Kinder, die vom Jugendamt abgenommen worden sind und wo man nicht gewusst hat, oder die Kinder auch noch nicht gewusst haben, kommen sie wieder zurück oder nicht, oder wie wird es mit einer weitergehen? Also volle Krise. Und da habe ich offensichtlich eine Stärke. Also ich glaube, das habe ich einfach ganz gut können, das gut mit auszuhalten, mitzutragen und da zu sein und da durchzubegleiten, mitzuordnen und auch auszuhalten.
Wie schaut da so eine typische Stunde dann aus mit so einem Kind? Oder gibt es da sowas, eine typische Stunde, wie kann man sich das vorstellen? Oder gibt es das
ich
gar
kann
nicht?
Da das, na, typische Stunde, also ich kann da die Rahmenbedingungen und das Setting kann ich irgendwie gut umreißen.
Ja, gerne.
Also es sind Instrumente, die man leicht spielen kann.
Ja.
So Orff-Instrumentarium, wie zum Beispiel Xylophon oder Schlitztrommel kennt man schon wieder gar nicht so. Also wo man mit Schlägel wo draufhaut und es kommt direkt eine Rückmeldung und ein Ton. Oder Gitarren oder Sachen, die leicht spielbar sind. Und das sind ganz viel von denen, im besten Fall auch Klavier, in einem Raum. Und man kann spielen, aber man muss nicht. Und dann bei den Kindern habe ich auch sehr viel Spielsachen, auch anderer Ort. Und verbinde es aber dann immer wieder mit dem Medium Musik. Genau. Und es geht dann darum, miteinander in Kontakt zu sein und die Qualität der Beziehung zu steigern. Oder Sachen zu reflektieren oder eben Gespräche zu führen oder auf andere Ebenen zu bringen, es kommt wirklich drauf an, mit welchem Thema wer zu mir kommt, worum es da geht. Jetzt zum Beispiel habe ich für Kinder, die in einem Autismus-Spektrum sind,
okay,
wo es wirklich um ganz was anderes geht als in meiner vorherigen Arbeit, wo es darum gegangen ist, mit den Kindern das zu besprechen und dann eventuell eben Gefühle darzustellen, die so überwältigend sind oder so, und die wieder zu containen, festzuhalten und auszuhalten und gemeinsam durch Krisen durchzugehen. Das ist was anderes, als wenn ich ein Kind, das gar nicht in Kontakt gehe, versuche, mit dem Medium Musik auch zu erreichen.
Ja.
Oder intermodal zu verknüpfen, nennt man das auch bei uns. Dass ich, der springt und ich schaue, dass ich das immer ganz genau erwische, so synchron. Genau, dass sich bei dem Kind plötzlich was tut und das stockt. Und, also das wäre jetzt eigentlich zu groß, das Thema. Dann müsste man die Lupe drauf und uns genauer beschäftigen. Also du wüsstest es.
Na, wie würde interessieren, wenn dann quasi, was löst denn im Idealfall dann so ein Instrument aus oder so ein Ton, oder wenn ich da mal einfach so eine direkte Rückmeldung kriege von so einem Instrument.
Okay.
Also was
die
ist dann einmal so ein Innehalten bei den Kindern? Ist es ein...
Zum Beispiel bei diesen Kindern, die ich jetzt beschrieben habe, die schlecht sind also die eine Wahrnehmungsauffälligkeit haben und an so Strecken nur hängen in einer, also entwicklungspsychologisch in ihrer Identitätsentwicklung und in der Entwicklung ihres Selbst, die sich selber noch gar nicht so wahrnehmen, also die dieses Ich vielleicht noch gar nicht so spüren. Da geht es viel um so Selbstwirksamkeitssachen, und da wäre eben so eine direkte Rückmeldung von einem Instrument super interessant oder ist eben ein Tool, das man wirklich in dieser Therapieform so toll zur Verfügung hat. Weil dann haut er da drauf und dann merkt er, immer nur, wenn ich das mache,
klingt es so. Ich mache was und kriege direkte Rückmeldung.
Genau. Quasi. Und dann so ist der nächste Schritt eigentlich so, dass man sagt, hörst du das auch? Das ist immer nur, also, wenn ich das mache, dann kommt es. Dass ich zum Beispiel Eltern auch sage, bitte, wenn sie es irgendwie schaffen, schauen sie nicht aufs Handy, sondern halten sie durch, es kann dauern, aber irgendwann kommt dieser rückversichernde Blick. Und wenn sie dann da sind und dem Kind sagen, das bist du. So, genau. Das ist eben so eine ganz spezifische, genau. Aber ich sage immer auch, wir haben so eine hohe Verantwortung als Musiktherapeuten, weil die Wirkkraft der Musik ist sehr intensiv.
Und in alle Richtungen,
bei
oder?
Bei Traumata zum Beispiel kann man da auch echt was anrichten, wenn man da nicht weiß, wie das wirkt. Also man muss sich schon sehr bewusst sein, was man anbietet, diese Räume, die man da schafft. Weil wenn man dann spürt man, und dann ist der Ton da und dann trifft er die auch.
Ja.
Genau. Das dann halten zu können oder auch selber zu wissen, wie man klingt. Weil jeder Musiktherapeut, jede Musiktherapeutin klingt anders. Es geht immer um Authentizität, finde ich.
Ja, und jeder Mensch reagiert auch anders auf einen Ton, auf ein Stück, auf...
Voll.
Auch wie man selber gerade sich fühlt oder halt wie man gerade so im Tag ist, oder?
Voll, stimmt.
Kann ein Lied so voll erwischen und berühren oder irgendeine Emotion auslösen, am nächsten Tag vielleicht wieder ganz anders. Also das ist... Hast du das bei deinen Liedern, wenn du die schreibst, wenn du die aufnimmst, auch so immer im Hinterkopf quasi, was das bei den Menschen auslösen kann?
Eigentlich nicht, aber immer mehr. Also ich glaube, es ist schon so gewesen, dass ich diese Lieder, dass ich sehr das als eigenes therapeutisches Tool benutzt habe und dann so nach und nach gemerkt habe, dass das ja auch Sinn macht, wenn das wer anderer für sich auch nehmen kann und das für den auch was bringen kann. Und dass ich da eigentlich immer nur in einem Prozess bin, das mitzubedenken, wann ich schreibe, auch wie ich texte, ob es wirklich sehr Es ist schon immer meine Sachen und ich biete die dann an. Aber es beschäftigt mich jetzt eigentlich erst mehr, ob man es denn schmackhafter machen kann für mehr Leute. Ich weiß aber nicht warum. Also, und immer erst danach. Jetzt beim Herfahren habe ich über das gerade nachgedacht. Das habe ich mir jetzt zum ersten Mal gedacht, dass das ja eigentlich, es gibt ja Leute, die haben echt so eine Komponente drin, so wie muss denn ein Lied tauglich sein, damit es irgendwo reinpasst. Und dass ich das eigentlich mir genau nicht frage.
Aber da geht es dann mehr um den Markt quasi, oder? Also was gerade irgendwie innen ist oder so.
Ja, aber das muss ja auch damit zu tun haben, dass es Leute offensichtlich auch hören wollen oder so, immer in zweiter Linie.
Ja, ja.
Ich weiß schon, genau. Und dass man das auch anders sehen kann und dass man das halt schafft, der Markt schafft das halt dann, dass die Leute das dann machen.
Ja.
Genau. Aber ob man das, ob das auch eine interessante Möglichkeit sein kann, dass man das extra bedenkt, dass man das auch überbrechen kann und tauglich macht oder so. Weiß ich nicht, weil ich glaube, ich mache manchmal ein bisschen komplizierte Lieder. Sowohl textlich als auch melodisch oder also es ist Schacht, haben sie mir früher oft rückgemeldet. Die sind ein bisschen verschachtelt und dann geht das, also das, was ein Highlight sein kann, kann auch ein Stolperstein sein. Man sagt, das geht plötzlich ganz woanders hin, mit dem hat man nicht gerechnet, da gibt es Leute, die sagen, cool, aber die meisten horchen es dann gar nicht, weil sie sagen, ups, das ist, da stolper ich drüber, das müsste ich mir 10 Mal anhören, bis das sie für mich irgendwie, bis der Flow kriegt.
Mhm. Ich habe mir das jetzt nur gedacht, weil beim ersten Lied schon auf dem neuen Album, da steigst du so wirklich gefühlig irgendwie ein. Ich finde gerade kein anderes Wort dafür. Mhm. Also mit so viel Empathie irgendwie.
Mhm.
Mit seiner Ruhe und irgendwie so einem gemeinsamen Ankommen irgendwie in dieses. Also man startet so gemeinsam irgendwie los.
Mhm. Das ist eine urschöne Rückmeldung da.
Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst.
Das muss ich jetzt erst integrieren. Finde ich urschön, wie du das sagst.
Sehr gefühlig.
Mhm.
Also da machst du es den Menschen eher leicht, habe ich das Gefühl.
Ah, okay.
Einmal so anzukommen und sich vielleicht auf 14 Songs sind. Ja, das ist ja... Muss man sich ja auch drauf einlassen, stimmt, oder?
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es nicht eventuell sogar 15 sind, weil mich hat gerade, gestern der Dent hat mich informiert, dass man hinten am Cover, weißt du gar nicht, ob man das so sagen soll oder nicht?
Ich habe, glaube ich.
Es fehlt eventuell. Ah, okay. Aber schau, da ist oben.
Aber es gibt ein Bonuslied.
Nein, es fehlt eventuell hinten auf der Aufzählung. Ein Lied, das aber auf dem Album ist. Das ist das Geile, das ist mir wirklich noch nie passiert. Also eventuell beim Artwork ist irgendwas verloren gegangen.
Okay. Aber das ist, sowas ist ja auch lustig, oder?
Ja, es ist so schräg und es ist eh schon Sport und wahrscheinlich ist es dann genau ein Highlight, aber es war natürlich keine Absicht. Genau. Aber da ist es mit drauf. Das heißt, es sind... Wie viel?
Da sind es 14.
Nein, es sind 14. Ich bin ja auch der Meinung gewesen, jetzt die letzten 2 Jahre, dass es 14 sind. Ich habe es nur gestern dann in Frage gestellt. Uiuiuiui.
Das ist immer wieder ganz am Anfang des Gesprächs quasi, diese eigentlich schönen Fehler, die dann vielleicht irgendwie passieren.
Ja, ich glaube, so muss man es auch echt sehen. Und so sehe ich es auch.
Dieses Positionen, das erste Lied, habe ich so irgendwie gelesen und gehört, als wäre das irgendwie so auch sich selber auch, was du auch aus der Musiktherapie irgendwie erzählst, so die sich selber bewusst zu sein, dass man quasi da ist auch. Mhm. Dass man das, habe ich das vielleicht, oder hast du das auch so gemeint, quasi sich selbst irgendwie in dieser Welt zu verorten oder so? Mhm. Oder wie siehst du das?
Das finde ich sehr passend. Entstanden ist es aus einem Prozess von vielen Jahren, das Gefühl zu haben, in einem System gefangen zu sein, das schon sehr unterdrückt und das schon sehr eben nicht nur dieses Patriarchat, sondern auch echt so eine hierarchische, in meinen Arbeitsbereichen, strukturelle, sagen wir mal, Ungenauigkeiten, die ermöglichen, dass Posten schlecht besetzt sind, die aber eben über einem stehen oder durchaus in Frage zu stellen sind und die sich dann echt verselbstständigen in eine falsche Richtung, immer wieder. Und wenn man dann aber merkt, dass verschiedene Personen das nach und nach besitzen und das nicht besser wird, obwohl die Personen ganz verschieden sind, dann ist es jedenfalls strukturell. Und da nicht auszubrechen oder eben versuchen zu überleben. Also, und sich aber treu zu bleiben. Wie geht das? So.
Das war so dieses quasi Verorten in dieser Welt und auch und irgendwie auch behaupten, oder? Und irgendwie.
Ja, und auch kämpfen, aber sie dabei nicht völlig zu, also in ein Burnout zu gehen oder da, also die, auch die, jetzt fällt mir ein ganz normales Wort, aber das ist jetzt sicher einfach nur Stress. Also die Sinnhaftigkeit eigentlich nicht zu verlieren. Vor allem, wenn man sich sicher ist, dass man das, was man macht, gut macht. Weil das gibt es ja auch, dass man zu so einem Punkt kommt, wo man sagt, das kann ich, es gibt viel, das kann ich nicht und ich kann es aber mittlerweile gut abgrenzen, aber das kann ich. Und das wäre schade, wenn ich da das nicht mehr machen kann, nur weil irgendwer sein Ego nicht im Griff hat. So. Genau.
Aber und das muss man einmal rausfinden,
muss dann immer
oder?
Ich gehen. Also müssen, im Feminismus zum Beispiel müssen dann eigentlich immer die Frauen gehen, die in so Strukturen gefangen sind, weil es einfach nicht ausgeht. Ja. Genau, und das muss man einmal rausfinden und dann auch ausreiten und dann auch definieren und dann sich auch die Frage stellen, stelle ich das jetzt am ganzen Team zur Verfügung, meine Definition und auch meine Aha-Erlebnisse oder gehe ich? Genau. Es ist schon eine Schwere, liegt da auch drinnen. Aber dann eben auch ein Loslassen. Und das war ganz sicher, also das war in dem Lied so. Auch eine Akzeptanz und aber auch mir selber treu sein. Und das habe ich dann irgendwann, das hat mich erleichtert, wie ich gemerkt habe, boah, da habe ich mich gerade, da habe ich gerade was, da ist mir gerade was gelungen mit mir selber. Mhm. Weil jetzt bin ich immer noch in dem Scheißsystem. Und es geht mir besser, weil ich glaube, dass ich da was trotzdem was verstanden habe und was gemacht habe.
Ja, wann ist dir das so klar geworden?
Das ist mir ja schon länger klar, aber dieses, dass es nicht mehr nur um Aushalten geht und um Kämpfen und Kämpfen und Schwimmen, sondern auch um, ich weiß gar nicht, das ist so ein bisschen Scheiß drauf, auch auf die Gefahr hin, dass man dann echt ein Problem hat, wenn man wirklich drauf scheißt. Das ist noch nicht lang. Das habe ich noch nicht lang. Das ist richtige sich trauen. Das muss was damit zu tun haben, dass ich jetzt in der Prämie noch Pausenphase bin, glaube ich wirklich, dass ich kann nicht mehr alles mit mir machen lassen. Es geht nicht mehr.
Ja, das ist ja ein total wichtiger Prozess auch, oder? Das irgendwie erstens zu erkennen und das dann auch umsetzen zu können.
Ja, aber es besteht immer die Gefahr, dass da wirklich, wirklich, wirklich ein großes Problem übrig bleibt, finanziell für meine Familie, auch mit einer schlechten Nachrede für mich. Also es ist dann einfach schon gefährlich auch. Es ist nicht nur wurscht.
Ja.
Genau. Also das ist super mutig und das finde ich toll, wenn ich mutig bin, aber es geht nicht um jeden Preis. Und genau. Und da ist sie immer wieder zu fragen, boah, wenn das bei mir jetzt schon so ist, in einem System, wo es nicht um Leben und Tod geht, wie ist es dann bei einem anderen?
Ja.
Echt? Puh. Und das dann auch immer wieder runterzubrechen und gerade dann aber auch anzubieten, auch in Liedern. Um anderen auch Mut zu machen oder zu sagen, hey, du bist aber auch nicht allein. Ja. So irgendwie.
Wann ist denn für dich irgendwie so klar, dass du solche Themen zum Lied machen willst?
Wann's,
denkst du darüber nach?
Wenn es mir besonders schlecht geht? Also wenn ich stuck bin. Zum Beispiel, wenn ich echt nicht mehr weiter weiß. Dann fällt mir manchmal ein, hey, du bist die Musiktherapeutin. Wie machst praktisch. Du schnell immer mit den anderen, wenn es zu dir kommen, weil es ja noch so geht? Mach das doch mit dir selber auch. Und da gibt es eben die eine Variante, dass es schon so schlimm ist, dass mir einfach wirklich nicht gut geht und dass ich mich dann besinne, dass ich ja wirklich Tools habe, weil ich Musik machen kann. Und dass ich mich dann zum Klavier sitze oder zur Gitarre oder so. Oder dass ich mich auch ans Textbuch, also dass ich dann auch einen Text schreibe oder so. Aber eigentlich sitze ich mich dann zum Klavier. Nur kommt das nicht oft vor, weil ich meistens nicht allein bin. Ich habe eine relativ große Familie. Genau. Aber ja, also es kommt vor, weil sonst gab es ja die Lieder nicht.
Ja, und das ist das 7. Album jetzt, oder?
Ja. Ja, aber ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr jung. Also das liegt da. Das habe ich vor kurzem in einem Post geschrieben. Also es wäre ja chronologisch sinnvoll, dass die schon älter sind, mehr Alben haben. Und da muss ich da sagen, ich habe jetzt das 7. Album selber finanziert, weil ich habe noch nie Musikfonds irgendeine so Unterstützung gekriegt. Und das ist echt super hinderlich. Super hinderlich. Weil ich glaube, es waren auch andere Alben, wenn ich gehört hätte. Vielleicht ist es super, dass es genauso war und dass es deswegen genau diese Alben sind. Und ich mir Sachen gelernt habe, die ich mir nicht zahlen habe können. Mhm. Habe ich mir selber gelernt. Aber es war auch cool, wenn er gehört da war und man das ein bisschen entlohnen können, die ganze Arbeit von die Leuten und auch meine Arbeit. Genau. Also das ist wirklich was mich sehr verärgert. Und wo ich immer wieder merke, dass ich gar nicht hinschauen kann. Wer hat wieder was gekriegt? Weil ich es jedem gönne, aber es war genug für alle da. So viel sind wir nicht. Das beschäftigt mich. Genau.
Ärgert mich. Ja. Ich finde bei den Liedern so schön, dass die ja doch durchaus melancholisch sind, aber dann trotzdem immer so dieses Positive in sich tragen.
Hast du das Gefühl, dass das so
ist? Ja, eigentlich schon. Das zieht sich irgendwie so als Gefühl zumindest durch. Sehr ich gut. möchte das jetzt nicht auf jedes Lied irgendwie anwenden, aber so von der Grundstimmung her, das halt so ein Album hat, haben wir jetzt gedacht, das ist schon so das, was so ein bisschen hängen bleibt auch vom Gefühl her.
Das ist eine gute, wichtige Rückmeldung für mich, weil das habe ich nicht immer. Also ich möchte, dass das Album ausgeglichen ist, jetzt auch so vom Gefühlsding und auch von der, dass ein Stück Hoffnung muss immer dabei sein, sonst finde ich, ist es zu arg für meine. Also das ist nicht das, was ich ausschließlich anbieten will, so eine völlige Hoffnungslosigkeit. Ich will ehrlich sein, auch mit dem, was ich anbieten kann, aber ich will es ausgewogen haben, wenn mir das möglich ist. Also wenn ich nicht selber gerade so, ja, egal, das will ich, das ist irgendwie ein Anspruch. Und da bin ich mir aber nicht immer sicher, ob ich dem gerecht werde. Und deswegen finde ich das eine schöne Rückmeldung. Weil die Themen schon manchmal ein bisschen, also die ich verarbeiten muss, für mich schon anstrengend sind zum Durchleben. Also ich finde einfach, da ist viel im Argen in unserem gesellschaftlichen System und dann natürlich bilde ich das ab. Vor allem, wenn ich gerade unzufrieden bin.
Ja. Aber fällt dir das auch schwer, damit rauszugehen, quasi auch mit deinen Gedanken, Gefühlen, Problemen?
Eigentlich nicht.
Und dir also auch bewusst zu sein, dass sich Leute das anhören?
Also wenn ich es dann nach außen lasse, dann gebe ich es ab und dann lasse ich es los. Und dann überrascht es mich manchmal, falls ich mir es Jahre später anhöre, was das für Musik ist. So aus der Distanz betrachtet, das ist dann ganz anders, weil ich habe das ja tausende Male gehört, bis ich es abgebe. Weil ich mache das meistens ja selber. Das sind ja jahrelange Prozesse. Ich nehme das selber auf. Ich höre mir das tausende Male an. Das muss ich wirklich sagen. Und dann weiß ich nicht, ob ich das nur so her wie wer anderer. Ich habe dann einfach auch keinen Abstand mehr.
Fällt dir das schwer, das abzuschließen?
Nein. Aber es muss gut genug sein. Für mich auch. Genau. Eigentlich fällt mir das nicht so schwer, nein. Ich wäre oft schneller fertig. Ich glaube, ich war immer schneller fertig, wenn ich bis ich gehört hätte. Weil ich habe jetzt echt Leute gefunden, mit denen ich gerne arbeiten will. Ja. Und ich kann mir die dann nicht leisten.
Also es ist der ja Band quasi, mit der du...
Genau, meine Band. Und ich leiste mir den Martin Siever zum Beispiel. Mhm. Und ich finde es super mit dem Arbeiten. Es war super, wenn der mehr kriegt. Das muss ich mir halt dann auch absparen. Und dann dauert das, weil dann gehe ich einen Tag wieder hin und dann habe ich wieder kein Geld mehr. Und dann machen wir eine Nummer und dann muss ich halt wieder warten. Genau. Aber vielleicht entsteht gerade dadurch auch genau dieses Album. Mhm. Weil dann höre ich mir es natürlich wieder mal eine Zeit lang nicht. Oder ich mache, dann höre ich mir es entweder mal eine Zeit lang nicht an, weil ich eh keine Zeit habe. Oder ich arbeite selber so dran weiter und bringe ihm dann das nächste Mal wieder. Also es ist ja für ihn, glaube ich, auch nicht immer ganz easy mit mir. Wobei ich glaube, dass er gern mit mir arbeitet. Gibt ihm mal das Gefühl.
Vielleicht spürt man deswegen diese Dringlichkeit einfach, dieses Album irgendwie hat oder ausstrahlt.
Hat es eine Dringlichkeit? Das
ich habe schon das Gefühl, ja. Also es ist wirklich so, in diesen grauen Jänner-Tagen habe ich das schon so als sehr hoffnungsvoll gehört, das Ganze. Auch, obwohl es sehr melancholisch ist, aber trotzdem... Ja. Cool. Irgendwie fühlt man sich nicht so allein bei der Musik, wenn man sich das so anhört.
Schön. Also, das gefällt mich sehr. Das gefällt mich. Also, das ist ja eigentlich, wenn ich mich dann hinsitze, das habe ich mir so noch nie überlegt, aber ich fühle mich ja dann auch nicht mehr ganz so allein, wenn ich dann quasi da Musik zu dem Gefühl dazu machen kann. Oder wenn sie das in Schwingungen übertragt oder so. Eigentlich. Das ist eine schöne Idee zumindest. Ja, das könnte der Prozess sein, dass das wer andere auch spielt.
Wie ist denn das, wenn das jetzt so fertig ist und du da jetzt quasi aktuell nichts mehr ändern kannst oder so? Oder wie fühlt sich das dann für die an? Ich denke irgendwie dran, weil auf dem Cover-Artwork ist ja so ein Holzstück, ich weiß nicht genau, was das ist, vielleicht kannst du das beschreiben, dass ja also unterbrochen ist. Ja. Das ist nicht so ein kreisförmiges Holzstück, das aber irgendwie gebrochen scheint oder so.
Ja, das gesprungen.
Gesprungen.
Ja, das ist von einem Künstler, den ich kennengelernt habe in Goisern, der in Heustadt in die Holzfachschule gegangen ist oder in irgendeiner Masterausbildung oder so. Mhm. Und den habe ich kennengelernt während der Kulturhauptstadtzeit, weil sie mich da mal eingeladen haben, dass ich in Goisern ein kleines Konzert spiele, ganz ein kleines. Mhm. Und da waren das war so eine Künstlervereinigung und die waren so nett und haben sich alle zu meinem Konzert gesetzt, so junge Typen, Frauen und Männer, und die haben mir einfach zugehört und die waren so wertschätzend, wirklich. Und das ist nicht immer so. Also ich habe nur sehr kleine Publikum. Ich habe ein sehr kleines Publikum, weil ich auch nicht viel spielen kann. Ich meine, vielleicht verändert sich das jetzt nur mal ein bisschen. Aber das fällt mir natürlich voll auf. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und das waren so ein Künstlerkollektiv, die da an was gearbeitet haben. Und da ist mir der einfach auch besonders aufgefallen, weil er dran geblieben ist, auch bei mir, und mir das dann auch immer wieder mal rückgemeldet hat. Und irgendwie bin ich mit dem in Kontakt geblieben. Und wie ich gesucht habe, das ist der Armin Etschmann. Mhm. Und ist ein Wiener eigentlich, der dann aber auch immer wieder mal in Goisern wohnt. Und dann habe ich lang überlegt, wie das Cover sein soll. Weil mir da auch schon Sachen passiert sind mit dem Cover, dass man dann am Ende wer was nicht wirklich freigeben hat, ein Foto, und dann habe ich plötzlich ein anderes Foto braucht oder so. Und ich wollte das wollte ich irgendwie nicht haben, den Stress vom Cover. Weil ich finde das schwierig, da die Musik dann auch irgendwie umzusetzen, visuell. Und was kann da passen? Und ich wollte auch wenn featuren. Ich wollte es abgeben. Ich wollte es auch abgeben. Genau. Und der Armin hat eben.
Wolltest du da Bühne bieten, wenn ich das richtig verstehe, genau, oder? Jemanden und aber auch dich jetzt nicht selber vielleicht darum kümmern
zu können. Beides.
Beides, ja.
Genau. Aber in erster Linie wollte ich auch wirklich ein Feature. Ja. Und dann haben wir vorstellen können, dass der da gut dafür geeignet ist, weil er so wertschätzend war.
Mhm. Ja.
Und dann haben wir gemeinsam überlegt, der hat mir dann ein paar Sachen gesagt. Ich habe schon gewusst, irgendwie war es cool, wenn das ganz hell war eigentlich, das Album. Das hat sich so nach und nach auskristallisiert. Wie sehe ich das? Und ich dachte, ein weißes Album war eigentlich geil. Da bin ich immer mehr dort gelandet. Zuerst so rosa und dachte, na, und dann weiß. Mhm. Genau. Und dann bin ich auf Holz gekommen. Ich dachte, ah, oh, das hat so einen komischen, esoterischen Ding, das mag ich auch nicht. Und dann bin ich aber blieben bei Holz und dann haben wir gesucht. Dann bin ich auf dem Armin, also dann habe ich ihm gesagt, du hast du nicht, du drechselst doch auch manchmal.
Ja.
Zeig mir doch einmal was. Und dann hat er mir so 3-4 Sachen gezeigt. Also zuerst einmal mit der KI, haben wir was hin und her geschickt und gedacht, na, so nein, so und ich war Sachen probiert. Und dann war das. Und das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ganz, ganz aufgebrochen. Sondern es hat den Schlitz gehabt, aber es war noch nicht ganz, das ist, ich glaube, es ist eigentlich ein Lampenschirm, den er schon verkauft hat. Und dann hat er versucht, dass er da nochmal Fotos kriegt, weil das Foto, was mir so
das war schon verkauft hat, quasi. Mhm.
Das wollte er nicht nehmen, weil er gesagt hat, das bildet das nicht richtig ab. Und mir hat das aber so gefallen, es hat ausgeschaut wie Platten.
Ah, ja.
Irgendwie, genau. Und auf dem Vinyl hinten schaut es wirklich so aus, als wäre dann der Teil, der innere Teil vom Vinyl. Und dann hat es auch, also das hat man dann einfach auch taugt, wie mit dem Spülen, genau.
Ich habe das halt ein bisschen so, vielleicht auch ein bisschen esoterisch gelesen.
Ja,
also quasi als, so als Lebenskreis, ja, der halt irgendwann dann halt auch schon ein paar Ecken und Kanten hat.
Voll.
Weil es ist halt nicht alles immer so leicht.
Voll.
Und irgendwann bricht das halt auch einmal ab.
Ja.
Oder es bricht dann und fängt dann wieder neu an oder wie auch immer. Wie so, das halt so ist.
Das finde ich super beschrieben und genauso war die, das ist halt die Idee. Genau. Und eben auch, das, weil Holz ist was sehr, weil es sind ja auch Lieder, so Klimawandel-Lieder sind ja auch zwei drinnen. Und eins heißt der Baum.
Ja.
Ja, das ist übrigens das, was da hinten noch einmal nicht draufsteht.
Das achte Lied.
Das ist jetzt nur viel das spannender, dadurch, dass das ja eigentlich, das ist ja ausgeschnitten aus einem Baum. Genau.
Ja. Und genau das fehlt.
Und genau das fehlt. Das
ist ja, weil es eh vorne drauf ist,
spannend,
oder? Der Baum.
Ja, genau.
Nummer 8 muss das sein.
Ja, das muss Nummer 8 sein. Ich habe die CD noch nicht. Ich hole mir es jetzt dann ab. Genau. Genau. Ja. Habe ich jetzt die Frage, bin ich von der Frage abgedriftet?
Ich weiß gar nicht mehr genau, was die Frage war.
Egal.
Aber, das ist ja gut, wenn wir abdriften.
Vielleicht sind wir gar nicht abgedriftet.
Aber wäre jetzt schon so ein bisschen der Wunsch, auch mit dem Album noch mehr rauszugehen, noch vielleicht in so eine neue Phase zu kommen, mehr zu spielen, mehr mit dieser Band spielen zu können und so?
Das wäre auf jeden Fall der Wunsch. Das ist auf jeden Fall der Wunsch. Aber das ist kein neuer Wunsch. Das habe ich schon beim ersten Album auch gehabt. Also den Wunsch habe ich seit 20 Jahren. Und da bin ich halt immer wieder am Abwägen, wie weit kann ich das trotzdem weiter verfolgen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so sie umsetzen lässt, wie ich mir es gewünscht hätte.
Mhm.
Aber ich glaube, also es fühlt sich ganz gut an gerade. Aber es bringt eben auch mit sich, wenn man so wie ich dann nicht wirklich, also ich glaube, ich habe mit meiner Musik nur keinen Cent verdient, aber schon sehr viel Geld investiert. Also es ist so, dass die Steuerberaterin irgendwann gesagt hat, das müssen Sie sich aber dann echt einmal überlegen. Das ist, also jetzt müssen Sie es dann als Liebhaberei angeben vom Finanzamt, weil sonst kommen die immer und sagen, was soll das?
Mhm.
Und dann dachte ich, what? Man, das ist so viel Arbeit. Das mache ich sicher nicht. Das geht nicht. Ja. Aber so, das ist meine Realität.
Mhm.
Und die bringt auch mit sich, dass meine Band halt auch von anderen Sachen leben muss und dass das nicht so leicht ist, dass ich die auch halten kann. Und die spielen gern mit mir. Und trotzdem muss ich dann wandern, was geht, muss ich dann vielleicht doch substituieren, weil dann der eine oder die andere nicht kann, weil es halt nur dieser eine Termin ist und da haben sie schon was anderes. Das kenne ich eh von mir selber auch im Spielen mit anderen Bands. Genau. Also es ist echt nicht so easy.
Naja. Ist das dieses letzte Lied? Holy Shit.
Holy Shit. Holy Shit ist an einem Tag entstanden, wo das Album
Schritt vor.
Da war das Album schon fertig.
Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, oder?
Ich glaube, ich spüre zum ersten Mal, was ein Schritt vier oder zwei Schritte zurück bedeuten kann. Da war ich echt frustriert. Und das hat sie ganz von selber geschrieben. Und das war wichtig, weil da ist mir echt schlecht gegangen. Weil da habe ich was wieder erlebt, wo man gedacht hat, nie wieder. Und dann war es wieder. So was man da, was ich da vorher da schon so ein bisschen anklingen habe lassen, so was Strukturelles. Und ich dachte, fuck, was mache ich jetzt? Jetzt ist das jetzt wieder.
Also jetzt im musikalischen oder im beruflichen Kontext eher?
Im beruflichen Kontext, aber der musikalische Kontext ist auch beruflich. Ja,
also im musiktherapeutischen?
Im gesamtberuflichen Kontext eigentlich. Was ich einfach schon gewusst habe, dass ich nicht mehr haben will, aber und auch nicht damit gerechnet habe, dass es nur mal so sein kann. Genau. Und dann aber gemerkt habe, also dann sicher kann das immer wieder so sein, weil es ist ja strukturell. Genau. Und das hat mir aber echt, also das war sehr bitter. Nicht nur die Erkenntnis, sondern da bin ich übergriffig behandelt worden, einfach wieder. Und das war mir zu viel. Und gleichzeitig habe ich nicht gewusst, wie ich tun soll. Was heißt das jetzt für mich? Und das Lied war eine Erlösung, wirklich.
Da war das Album eigentlich schon.
Ja, das war fertig. Das war eigentlich schon da habe ich dann einen Rainer Crispel, der mich managt, und den Dent, Christian König, der eben das mit mir ausbringt, angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich habe nur ein Lied. Das muss irgendwie nur drauf. Und die Platten ist aber schon sehr dicht, vor allem das Vinyl. Ja. Es war eigentlich kein Platz mehr. Ich will es unbedingt draufhaben. Es muss drauf. Ja, haben wir dann auch ein bisschen gekämpft und überlegt. Genau, so ist es nicht.
Jetzt ist es quasi so als Bonus-Track.
Es ist jetzt ein Bonus-Track, der auf der CD ist und auf der Platte nicht, aber auf der Platte kann man es runterladen. Das ist ja halb cool.
Ja.
Aber ich wollte nicht auf ein nächstes Album warten. Das kommt in 2, 3, 4, also oder nie, weil weiß man ja nicht.
Ja.
Das war jetzt wichtig. Das
hat jetzt raus müssen, das quasi.
Und hat da dazu noch müssen. Genau. Und es war urgut, dass ich das schreiben können habe. Das hat mir so geholfen. Ich weiß noch, wie ich da wo gesessen bin. Und dachte,
Und das ist wirklich so rausgerutscht, quasi.
Ja. Ganz schnell. Ach, das nehme ich jetzt auch selber auf, ganz allein. Das habe ich auch selber produziert und selber gemischt und dann dem Martin geschickt und gesagt, kannst du das noch schnell mastern?
Super.
Hat er gemacht. Sagt, sag mal, ob irgendwas gar nicht geht beim Master, dann ändere ich es noch, aber ich würde es noch mit drauf haben. Würdest du das machen? Hat er gemacht.
Hast du sonst aktuell noch andere musikalische Projekte, die du verfolgst mit anderen Musikerinnen und Musikern? Oder hast du das jetzt ein bisschen hintangestellt auch? Du nickst.
Ich habe das jetzt eigentlich hintangestellt, ist nämlich ein schöner Begriff. Ich habe mir jetzt, das ist so schwer irgendwie das zu beantworten. Ich glaube, ich habe mir jetzt genehmigt, dass ich mich jetzt einmal selber an erste Stelle setze und habe gemerkt, dass das nur geht, wenn ich nur noch das mache, weil es so viel gibt in meinem Leben, was ich sowieso auch noch machen muss, also mit meinen Kindern, meiner Familie, mit meiner musiktherapeutischen Arbeit, dass sie nimmer mehr ausgeht. Und der Fokus auch ganz wichtig ist, damit sie überhaupt was tun kann. Obwohl ich ja glaube, dass ich schon immer sehr fokussiert war auch, aber ich merke, dass es mich befreit. Obwohl es mich andererseits sehr beengt, weil ich finanziell extrem am Limit bin, weil ich gerade wirklich nichts anderes mache als meinen Job und versuchen, meine eigene Musik zu machen. Und das ist finanziell eigentlich nicht tragbar. Aber ich probiere es einmal. Weil MusiktherapeutInnen verdienen nicht gut. Genau.
Warum ist das so?
Gute Frage. Da hat irgendwie politisch was nicht geklappt, wie das Berufsgesetz rausgekommen ist, dass die Krankenkassen nicht übernehmen. Weil es gibt ein Berufsgesetz und es wäre der Next Step gewesen. Ich weiß nicht, das ist falsch eingestuft worden vor, wann war das? 20 Jahre. Mhm. Genau, und das hat, wir kämpfen da, also ich kämpfe an vielen verschiedenen politischen Ebenen, muss ich sagen. Jetzt geht es auch bei AKM gerade um politische Sachen, wie viel Geld kriegt man denn eigentlich für die eigene Musik und warum und wann nicht? Und das ist völlig undurchschaubar. Man muss sich beschäftigen, damit man ein bisschen eine Idee kriegt, dass man sich zumindest nicht auskennt. Weil vorher kann man nicht einmal sagen, man kennt sich nicht aus. Genau.
Ja, und so viele Kämpfe an verschiedenen Fronten zu führen, ist ja wahnsinnig anstrengend. Ja. Und da muss man ja ein bisschen entscheiden, wo tut man sich's auch an, oder? Ja,
also genau. Das und übrig muss man ja ein bisschen rausfinden. Eigentlich der jugendliche Teenager zu Hause, wo man sagt, da ist es wirklich sinnvoll.
Sich mit dem zu beschäftigen.
Ja, genau. Genau. Und dann die anderen Sachen. Also, das stimmt jetzt nur bedingt, weil die anderen Sachen sind auch wichtig. Naja. Und das eine schließt das andere eigentlich überhaupt nicht aus in dem Fall. Aber diese vielen Kämpfe, das stimmt, das ist sehr ermüdend. Und vor allem ist wichtig, dass man, oder ich für mich, dass ich immer wieder mal sehe, braucht es mich wirklich für diesen Kampf? Ist es mein Kampf? Oder bei berufspolitischen Kämpfen, die ich auch wirklich schon viel geführt habe in meinem Leben, kann ich das mal abgeben und dann wieder dazukommen? Genau. Aber die individuellen Kämpfe sind die dramatischeren und die kehren aber leider zumindest hingeschaut.
Ja. Aber ich meine, trotzdem, trotz dieser nicht leichten Situation auch, es immer wieder zu schaffen, so ein Album auf die Beine zu stellen, das ist schon auch ein ziemlicher Erfolg, oder?
Also ja, und ich muss auch sagen, wenn ich da jetzt zuhöre, immer, man muss das immer in Relation setzen. Ich habe ein super Leben und ich bin da safe. Das ist, also damit das nicht verloren geht, das gehört unbedingt auch gesagt. Naja. Und dessen bin ich mir sehr bewusst. Ich bin super privilegiert. Ich bin eine weiße Frau, die jetzt 50 wird. Und da gibt es noch privilegiertere als mich. Aber es gibt auch noch viel, da bin ich relativ weit oben. Und was ich eben wichtig finde, ist, dass ich für meine Generation eben auch sage, hey, hört mal, wir sind nicht alle qualitativ so schlecht und deswegen verschwinden wir. Sondern wir verschwinden aus anderen Gründen. Und ich möchte, dass man es uns aufzeigt. Weil, dass jetzt Junge nachkommen, das wollte ich unbedingt noch sagen. Das ist voll super, aber ich kann mich erinnern, wie ich jung war, habe ich auch noch viel Energie gehabt. Ich glaube, es geht viel mehr darum, ob man denen einen anderen Rahmen bieten kann, dass sie ihre Kräfte länger haben können und dass sie nicht so viel brauchen zum Schwimmen und Kämpfen. Genau, also dass man Wege ebnet, dass nicht die junge Energie irgendwann verpufft und man irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Weil als Junge habe ich auch Kinder. Ich meine, ich habe voll viele Sachen gemacht. Aber in Wahrheit ist eine völlige Überforderung die ganze Zeit. Und es geht nicht darum, dass man sagt, man ist super Power, sondern dass man eigentlich sagt, hey, irgendwas stimmt da nicht ganz. Wieso muss ich immer beweisen, dass ich eine super Power-Frau bin, die alles kann? Kinder erziehen, Musik machen, von Musiktherapie, Jazzgesangstudium finanzieren. So.
Genau. Du hast ja als Gesangslehrerin noch gearbeitet, oder?
Ja.
Also das Ziel wäre schon...
Ich habe auch so wenig verdient, aber aufgehört. Aber es hat mir voll Spaß gemacht und es war wichtig für mich, für mein Selbstverständnis.
Stell dir vor, die ganzen Menschen würden nur noch Sachen machen, die nur Geld bringen. Das wäre ja total traurig, oder?
Ja.
Da würde
ja
nichts mehr übrig bleiben.
Ja, voll. Also wenn das durchdringt, das will ich nicht. Genau.
Siehst
ich will
du
nur das, was wert ist. Also ja. Ich hätte gerne, dass das ein bisschen mehr wert ist, genau.
Aber siehst du die ja so als ein bisschen als Vorbild oder so als Vorreiterin auch für so eine jüngere Generation? Also Sprichwort dieser lange Atem quasi, den man auch braucht und dieses Nicht-Aufhören, wenn quasi diese jugendliche Energie dann einmal weg ist oder sich verändert?
Ich würde es nicht verkehrt finden, wenn ja sowas auch wahrgenommen wird. Ich weiß aber nicht, ob das präpotent anmutet. Ich merke aber, dass ich in der Szene nicht als sowas gesehen wäre, weil es wiederum ja schon auch nicht so ist, dass junge Veranstalterinnen mich dann auch booken zum Beispiel. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, als was genau ich da gesehen werde, beziehungsweise eher wir eben gar nicht gesehen. Mhm. Aber ich glaube, es ist tendenziell einfach schon so, dass man dann lieber eine junge Musikerin bookt und ich kann es auch nachvollziehen. Aber es ist einfach was anderes. Es wäre für beide Platz.
Ja.
Es wäre für beide Platz, genau. Also ich merke schon, dass es schwierig bleibt und dass diese Sonderrolle nicht weggeht. Ich glaube, ich muss einfach trotzdem machen oder eben aufhören. Es gibt nur diese zwei Optionen.
Das ja. Habe ich nicht das Gefühl, als wäre das eine Option für dich oder das Aufhören.
Ja. Nein, bis jetzt nicht, stimmt. Genau. Und also was ich mittlerweile weiß, ist, dass ich es nicht wegen der Kohle mache, weil da hätte ich einfach, also dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Weil jetzt mache ich es seit 20 Jahren und es ist keine Kohle übrig geblieben. Also deswegen mache ich es offensichtlich nicht. Und deswegen kämpfe ich aber so und sage, es wäre doch was wert, eigentlich. Und das ist aber schwierig, weil man gleichzeitig so wirkt, als wäre man so narzisstisch oder so egoistisch, weil ich muss ja dann die ganze Zeit meine eigenen Sachen so präsentieren, als wären die so toll. Das naja. Will ich ja gar nicht. Das ist nicht, das will ich eigentlich auch nicht. Ja. Es war cool, wenn das wer anderer tat. Wer anderer sagt, schaut, das kann man sich auch erhorchen, oder die ist auch interessant, oder die könnte man auch buchen. So. Und nicht, dass ich sagen muss, ich bin auch da. Also, das ist irgendwie das Schwierigste dran.
Siehst du da so ein bisschen eine Verantwortung, mit gewissen Themen nach außen zu gehen, weil du halt doch auch wenn es schwierig ist, aber trotzdem eine gewisse Bühne hast und Alben veröffentlichen kannst, können ja viele dann gar nicht oder viele schaffen es vielleicht gar nicht, das so in Worte zu fassen oder in Musik zu verpacken oder haben fehlt vielleicht der Zugang überhaupt dazu. Also hast du das schon eine gewisse Verantwortung, die du so spürst vielleicht?
Mhm, das ist möglich. Ich habe das Gefühl, dass die gesamte Gesellschaft gerade gar nicht, haben wir ja am Anfang schon gesagt, vielleicht schließt sich da jetzt auch ein Kreis mit so einem Spalt.
Mit einem ziemlichen Spalt.
Also ich finde, es geht gerade, also es ist, reaktionär.
Mhm.
Und deswegen muss man eigentlich, finde ich, weil es, also einfach nichts sagen und so, das ist, finde ich, keine Option. Und da spüren meine Sachen halt auch mit. Aber es gehört zu einem politischen Selbstverständnis und zu einer Zivilcourage auch, dass man sich jetzt meldet. Und da sind meine Themen sicher auch welche, die da mit drinnen sind. Möglichst nicht zu individualisiert und nicht zu egoistisch dargebracht, sondern als gesamtgesellschaftliches Themensystem. So finde ich. Das finde ich schon, dass das gehört.
Was sagen so deine Kinder zu dir, zu deiner Musik?
Also der Paul sagt, wenn ich endlich Englisch singen darf und vielleicht auch nur ein bisschen, also eigentlich alles anders. Die Musik müsste ein bisschen anders sein und dann war es cool. So. Nein, also meine Kinder sind sehr relativierend und das ist voll super. Denn dann, ich glaube, die sind stolz auf mich, aber sie sind auch wirklich wurscht. Wirklich?
Beides. Das ist stolz
so,
und wurscht.
Das ist super. Die haben so ihre eigenen Sachen. Meine älteste Tochter, die kommt dann schon auch zum Konzerten und sagt dann, boah, Mama, das war so ein schönes Konzert. Das, danke dafür. Mhm. Der habe ich aber auch für Lieder geschrieben, weil mit der war ich besonders eng, weil wir eben auch allein waren.
Mhm.
Aber so prinzipiell, also die lassen mich machen und die nehmen mich so, wie ich bin. Aber sie beschäftigen sich nicht damit. Also.
Hast du irgendwie musikalisch abgefärbt? Mich
irgendwie. Sie könnten ja die Kohle mit mir machen. Ich glaube nicht. Also was ich nicht geschafft habe, ist, dass meine Kinder Musik machen. Mhm. Das sind sie nicht. Obwohl der Paul kann super singen, die Mali hat Geige gespielt, hat wieder aufgehört, die kann auch gut singen. Vielleicht kommt das noch.
Ja, das wird schon irgendwie was ausgelöst haben. Ich aber glaube, das heißt ja nicht, dass sie jetzt selber auch Musikerinnen und Musiker werden müssen, gell?
Aber natürlich macht das, also das ist ein Selbstverständnis, glaube ich, was in unserem Familiensystem schon ist. Ich bin schon einfach eine Sängerin und mache da meine Lieder und, genau. Und auch das, die Zusammenarbeit mit dem Seili war für die Mali zum Beispiel, die war da gerade in einem Alter, wo man den auch dann erkennt hat in der Schule und die war dann einfach auch stolz, dass man da wen kennt, mit dem ich zusammenarbeite oder so.
Doch cool, die Mama dann.
Genau. Aber da ist sie in Wahrheit überhaupt nicht um mich gegangen, sondern um sie und um eine Wahrnehmung. Genau. Das ist ja, glaube ich, wirklich. Also, es ist ja einer angenehm wurscht. Es relativiert mich, das ist super.
Ja, das ist angenehm wahrscheinlich, gell? Sie lassen dich auch tun, quasi.
Ja. Voll.
Weil das ist ja nicht so eine Einbahnstraße, dass man sich denkt, okay, die Kinder, die sollen irgendwie ihren Weg gehen, sondern es dreht sich ja dann wahrscheinlich irgendwann um und wenn dann.
Der Willi Residals hat einmal zu mir gesagt, das ist schon so besetzt, diese Musiker-Ecke war bei ihm so besetzt, dass seine Kinder eigentlich auch was anderes suchen haben müssen, so hat er sich das erklärt oder auch mir erklärt. Und ich glaube, das, mit dem kann ich echt richtig viel anfangen. Ich glaube, das ist bei mir auch ein bisschen so. Also zumindest jetzt, das ist schon belegt, die suchen sich was eigenes anderes. Und wenn es denn Musik sei soll, dann werden sie ganz sicher wieder dort hinkommen.
Ja.
Also dann glaube ich nicht, dass das hinderlich ist. Aber Jesus ist einer einfach egal.
Du hast früher gesagt, bei dem Holy Shit, das hat jetzt nicht warten können auf irgendein neues Album oder nächstes Album dann quasi. Aber hast du so einen künstlerischen Lebensplan, den du irgendwie verfolgst oder so? Oder planst du, wenn du bei dem Album fertig bist, planst du schon das nächste oder... Bist du da so getrieben oder lässt du das jetzt einmal wirken?
Nein, ich bin total getrieben, wirklich. Also das geht von selber. Damit beschäftige ich mich nicht, das kommt von selber. Ich bin ganz sicher, ich habe schon wieder neue Lieder, nur nicht so viel, und das kommt immer in so Schüben, wo ich das brauche für mich. Und dann möchte ich es auch in eine Form bringen. Das tut mir schon gut. Und ich tue auch gerne so ein bisschen so dahin produzieren am Computer.
Mhm. Genau. Ist das mehr geworden, quasi dieses?
Also die letzten beiden Alben habe ich ja wirklich selber ganz, ganz viel mitproduziert. Mhm. Genau. Und erst sehr spät aus der Hand geben. Da waren die Prozesse schon sehr weit fortgeschritten. Aber das war eben auch dem geschuldet, dass ich mir es nicht leisten können habe anders. Und dann habe ich mir einfach immer wieder so Seminare gemacht, wo man wer das gelernt hat.
Was quasi produziert. Eine neue Rolle auch irgendwie suchen müssen, die auf eine Art.
Ja. Und es ist urspannend, es ist hochkreativ. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Aber ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Ich kann eben einfach bestimmte Sachen nicht. Und das
lasse ich auch gerne den
Martin dann machen, genau.
Aber kannst du dir vorstellen, in so eine neue Rolle reinzufinden und quasi für andere zu produzieren oder so?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, da hätte ich auch ein kreatives Potenzial, wie wenn da stehe. Das kann ich mir vorstellen. Es gab aber wahrscheinlich so einen letzten Schritt, den ich aus der Hand geben würde.
Mhm.
Aber das glaube ich auch. Das traue ich mir mittlerweile zu. Ja. Würde ich spannend finden, würde auch voll gerne Filmmusik machen zum Beispiel. Ja, Filmmusik.
Ach, Filmmusik, ja. Spannend. Ja. Hast du schon mal irgendwie gemacht?
Aber das traue ich mir eigentlich auch so. Das ist sicher jetzt voll präpotent. Aber das würde mich urreizen.
Das glaube ich, ja. Vor allem, ich glaube, das Schöne ist ja an Filmmusik oder an so Projekten, dass du dann quasi dich auch dem Projekt unterordnen musst und dadurch hast du so ein fixeres Konstrukt schon und kann es gar nicht so in alle Richtungen gehen, sondern es wird da was Konkretes von dir irgendwie gewünscht, oder? Das ist ja, das kann ja auch angenehm sein.
Voll und spannend.
Total, ja.
Und in der Musiktherapie muss ich die ganze Zeit improvisieren. Also das ist ja immer improvisierte Musik, die ich dann in irgendwelche Formen und Gestalten bringe. Deswegen ist mir das jetzt auch nicht fremd.
Ja.
Genau.
Ja. Du, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja,
darf ich dir zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen?
Ja. Also du machst kurze Antworten auch, oder?
Gern.
Ja, okay.
Wie es für dich passt.
Okay.
In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Ah, in viele.
Gibt's eine?
Jetzt waren wir gerade in Amsterdam und es war super lässig. Ich mag Wien gern. Also viele. Ich kenne ganz wenig Städte, ich glaube. Aber New York. Eigentlich wollte ich immer nach New York und da war ich noch nie. Aber immer wieder gern, das ist also die Frage ist ja gar nicht so. Ich schaffe das nicht mit kurz.
Es ist, nur ein, um, es ist nur ein Versuch. Aber ich nehme mal Amsterdam und New York.
Okay. Ja, sehr gern.
Gibt es einen Film oder eine Serie, die dich zuletzt verstört haben?
Verstört?
Ja.
Verstört habe mich Severance oder Severance. Wie heißt das schnell?
Severance. Diese Serie.
Mich richtig, richtig verstört. Ich habe immer die zweite Staffel nicht mehr anschauen können, weil ich es nicht ausgehalten habe, dass die so einge.
Severance. Ich schaue das gerade lustigerweise.
Das ist so eine tolle Serie, finde ich, aber es ist,
aber es ist
so
schwierig, gell?
Ich hab zu meinem Mann gesagt, ich kann es mir nicht mehr anschauen. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist urspannend.
Diese Gänge und diese Räume.
Beengend.
Man spürt wirklich diese Enge dieses Bürogebäudes.
Total gut gemacht. Also wenn du mich fragst, noch verstört, dann die. Ja. Weil die gut ist und aber...
Ich versuche da lustigerweise gerade die zweite Staffel zu schauen und irgendwie bin ich selten in der Stimmung, dass ich das schaffe.
Ja.
Weil es echt so beklemmend
ja,
ist.
Ja, es ist so beklemmend. Ja. Genau, das ist das richtige Wort. Ja.
Gibt es ein Buch, das du uns empfehlen kannst gerade?
Ich bin ganz eine schlechte Leserin. Ich habe Rick Rubin, heißt er, oder? Habe ich gelesen. Das war, also habe ich angefangen, bin ich nicht weitergekommen, weil ich so immer wieder so Störungen habe von meiner. Ich kann mich nicht lang konzentrieren und das ist aber sicher dem geschuldet, dass ich seit 27 Jahren Kinder habe. Ich komme nicht wirklich dazu und ich arbeite dran. Genau. Aber ich habe ur viele Bücher immer herumliegen. Und das, was wollte ich so gern? Das, was war das Letzte? Was ich, ah ja, trotzdem Ja zum Leben sagen, habe ich auch schon probiert, Viktor Frankl, und ich glaube, das muss jetzt einmal drankommen.
Vielleicht ist das jetzt
ja
ein guter Start.
Ja,
das jetzt, wo das Album rauskommt.
Ja. Ja, stimmt. Trotzdem Ja zum Leben sagen.
Genau. Du, was ist das schönste Lied der Welt?
Das schönste Lied der Welt. Was ist denn das für eine Frage?
Ja, gemeine.
Das musst du beantworten.
Ist mir schon bewusst.
Keine Beantwortung.
Ich habe jetzt gerade letztens gedacht, weil sich das natürlich auch immer wieder ändert, aber es gibt von der Sharon van Etten, von dieser Musikerin, Tarifa, glaube ich, sagt man, heißt das Lied. Das ist so unglaublich schön.
Das muss ich mal anhören. Das kenne ich.
Wie diese südspanische Stadt. Das ist so, das ist gerade. Aber das kann morgen schon wieder was anderes sein.
Das ist sehr eine gute Antwort. Kann ich die nehmen? Es kann morgen schon wieder was
aber
anderes sein.
Aber hast du heute...
Das ist meine Antwort. Das wird immer geschrieben. Glaube ich. Das wäre gut, wenn das in die Zukunft geht.
Das Irre an dir bist du. Das ist so schön. Beim Album.
Das greift mich.
Das ist eigentlich so ein klassisches Liebeslied, gell?
Ja.
Einfach, es ist immer dann gedacht, okay, das ist so wirklich am Punkt.
Danke.
Da ist ja nichts Verstecktes oder so im Lied.
Nein, da ist nichts Verstecktes, aber es ist auch was Sozialpolitisches auch drinnen und was Gesellschafts-, also und auch was, also das mit der Vergänglichkeit und diese Zeitkomponente und das auch
Stimmt,
Sachen,
ja.
Das habe ich schon auch mit drinnen. Das habe ich in die Bridge verpackt.
Das ist auch so ein schönstes Lied der Welt.
Oh, das gefällt mir.
Du, was soll von dir und von der Kunst einmal bleiben? Hast du da irgendein Gespür dafür?
Nein, Gespür habe ich ganz sicher keins dafür, aber auch keine... Ich glaube jetzt gerade immer, vielleicht denke ich mir nachher, wenn ich mir das einmal anhöre, so ein Blödsinn. Aber ich glaube, ich habe auch keine Ansprüche. Weil wenn es, also, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist.
Oder also, lieber jetzt im Moment
was also auslösen. Also immer, was blöd war, war, wenn irgendwann, wenn eins bleibt und das eins ist von dir, wo ich mir denke, ah, da waren aber andere cooler gewesen. Das war blöd, finde ich. Aber war mir auch wurscht, weil dann bin ich ja schon nicht mehr auf der Welt. Aber zum Beispiel jetzt gerade finde ich auch, das Irre an dir bist du, ist ein Lied, das ist mir erst so nach und nach bewusst worden, wie wir dann das Video gemacht haben und das dann mehr, ich eigentlich den Kreis erweitert habe, wer das jetzt schon hört. Mhm. Weil das geht manchmal verloren bei den anderen Alben, wenn es nicht viel gesehen oder gehört wird, dann gehen auch Lieder Schätze verloren. Mhm. Und wenn man das sieht, dass sich das ausgeht für mehrere Leute, das hat mich dann schon sehr berührt. Mir hat dieses Team, und dann habe ich schon das Gefühl gehabt, oh wow, das ist eigentlich echt ein cooles Lied. Das haben wir nicht automatisch ausgesucht als Single. Wir haben ja rumüberlegt, welches nehmen wir da als Single. Irgendwie habe ich das dann vorgeschlagen mit noch anderen, und dann habe ich gesagt, doch nicht, und dann doch. Und jetzt bin ich total froh, dass wir uns für das entschieden haben.
Ja. Das ist wirklich total schön. Mm.
Danke, das freut mich voll. Danke.
Du und irgendwelche letzten Worte für heute. Nur für heute.
Ich finde es wahnsinnig schön, dass du mich da eingeladen hast, dass ich da überhaupt die Möglichkeit kriege, dass ich das alles sagen kann. Weil ich bin das nicht gewohnt, dass ich das immer habe. Ich habe diesen Raum nicht immer. Und ich bin da sehr dankbar. Wirklich. Und finde das.
Bin total dankbar für solche Gespräche.
Also, danke, dass ich das. Also, dass du mir diesen Raum bietest und mit mir da gemeinsam wo spazieren gehst. Wirklich.
Ja, danke schön.
Das ist echt super für mich. Das ist, bin ich nicht immer gewohnt. Das ist neu.
Danke.
Ja, wirklich. Cool.
Dankeschön.
Ja, danke dir, wirklich.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.